Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zweieinhalb Stunden hat das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin am Dienstag gedauert. Die Erwartungen daran waren groß. Hatte doch der Dealmaker Trump angekündigt, Putin von einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg überzeugen zu wollen. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus und zeigte einmal mehr, Wladimir Putin spielt nach seinen eigenen Regeln. Wir sprechen heute darüber, was dieses Putin-Trump-Telefonat gebracht hat und warum offenbar nicht einmal der US-Präsident den russischen Machthaber in die Schranken weisen kann. Florian Niederndorfer aus der Standard Außenpolitik-Redaktion. Da sitzen wir schon wieder mit dem nächsten Update rund um den Ukraine-Krieg. Das Gespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, das ist ja schon lange erwartet worden. Gestern Dienstagnachmittag war es dann soweit. Was wissen wir denn grundsätzlich darüber, wie dieses Telefonat gelaufen ist?
Naja, so groß die Erwartungshaltung vor dem Gespräch war, die ja von Donald Trump unter anderem riesig gemacht wurde, so groß ist jetzt vielerorts die Enttäuschung über das, was da wirklich rausgekommen ist, nämlich im Prinzip eine Nullnummer, so nannte es der deutsche Verteidigungsminister Pistorius heute. Wir wissen, dass Wladimir Putin einer quasi extrem partiellen Waffenruhe zugestimmt hat, die soll 30 Tage dauern und ausschließlich gegenseitige Angriffe aus der Luft auf Energie- und Ölinfrastrukturanlagen umfassen. Das ist natürlich weit hinter den Erwartungen, die zum Beispiel bei dem Treffen in Saudi-Arabien vergangene Woche geweckt wurden. Da ging man ja mindestens von einer partiellen Waffenruhe zur See und aus der Luft aus. Nun gibt sich Trump offenbar damit zufrieden, dass Putin verspricht, jetzt mal 30 Tage lang die ukrainischen E-Werke, Wasserwerke, Umspannwerke, Heizkraftwerke nicht anzugreifen. Das sind einerseits Ziele, die seine Luftwaffe, seine Raketentruppen ohnehin seit 3 Jahren mehr oder weniger fast im Wochenrhythmus in Schutt und Asche bomben. Und gleichzeitig sind es die Objekte in der Ukraine, die noch am besten geschützt sind mittlerweile. Dort, wo es Patriot-Batterien gibt zum Beispiel, die stehen dann oft bei solchen Werken. Das heißt, Putin gibt eigentlich so gut wie gar nichts her. Gleichzeitig wird er froh sein, dass seine eigenen Ölanlagen, Öldepots, Raffinerien jetzt erstmal für 30 Tage geschützt sein könnten, denn er hat es jetzt in 3 Jahren nicht geschafft, diese wichtigen Anlagen, auch für seine Wirtschaft wichtigen Anlagen, adäquat zu schützen. Die Ukraine hat gerade in den vergangenen Monaten sehr effizient mit Hilfe von Drohnen und Raketen diese wichtigen Assets auf russischem Boden attackiert und zum Teil zerstört. Putin muss froh sein, wenn die Ukraine da sich dran hält, an eine Teilwaffenruhe, an die Putin sich vermutlich auch wieder nicht halten wird. Wir haben ja gestern Abend noch von Luftalarm in der Ukraine gehört. Wir können eigentlich nur staunen, mit wie wenig Ergebnis sich Trump da offenbar zufrieden gibt, nachdem er vorher der Ukraine quasi das Messer an den Hals gesetzt hat und sie zum Einlenken gezwungen hat oder zur Zustimmung zu Trumps Konditionen. Und Putin kommt jetzt mit diesen Minimalkompromissen davon. Das ist einfach erstaunlich und eigentlich auch ziemlich erschreckend.
Ist denn sonst noch etwas bei dem Gespräch herausgekommen?
Naja, die beiden Herren haben sich 2,5 Stunden unterhalten. Details sind nicht bekannt. Die beiden dürften sich auch abgestimmt haben in der Kommunikation nach außen, nach dem Gespräch. Trump spricht von einem sehr guten und sehr produktiven Gespräch. Auch Russland gibt sich offenbar zufrieden. Der Präsidentenberater Kirill Dmitriev, der auch in Saudi-Arabien dabei war, nannte das Gespräch einen sehr guten Start, ein sehr gutes Einvernehmen zwischen Trump und Putin. Das heißt, entweder wissen wir nicht, was da wirklich besprochen wurde und Trump gibt es bisher nicht an die Öffentlichkeit, seinen Geniestreich, oder den Geniestreich gibt es einfach nicht und Trump hat sich von Putin über den Tisch ziehen lassen. Ich sehe jetzt wenig Indizien für erstere Variante und sehr viele für die zweite.
Was würdest du denn von dem, was wir wissen, was besprochen wurde oder was herauskam, sagen? Was zeigt das Ergebnis über die Stärken der USA oder eben die Stärke Russlands in diesem Konflikt?
Naja, Russland lässt sich dieses quasi Zugeständnis jetzt mal 30 Tage lang nicht die ukrainische Infrastruktur anzugreifen, mehr teuer abkaufen. Der Kreml verlangt, dass die Ukraine während dieser 30 Tage auch keine westliche Rüstung mehr bekommt, dass sie abgeschnitten wird von Geheimdienstinformationen. Das war ja schon vor 2 Wochen, war das ein Schlag ins Gesicht der Ukraine. die sind dann mittlerweile wieder aufgenommen worden, aber Putin verlangt es, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Sollte sich Trump darauf einlassen, wäre das natürlich verheerend für die Ukraine. Zum Beispiel deren HIMARS-Raketen, aber auch deren Patriot-Raketen dann zu einem großen Teil blind wären. Wir lernen aus diesem Telefonat am Dienstagabend bestimmt, dass Wladimir Putin Donald Trump haushoch überlegen ist, was Verhandlungen betrifft. Trump, der selbsternannte Dealmaker, der Meisterverhandler, wurde dort, wenn das stimmt, was wir wissen, bis auf die Hose ausgezogen. Wir haben keine Ahnung, wie dieses Gespräch tatsächlich atmosphärisch gelaufen ist zwischen diesen beiden sogenannten Alpha-Tieren. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass die USA offenbar es nur geschafft haben, die Ukraine unter Druck zu setzen, aber gleichzeitig keinerlei Druck auf Russland ausgeübt haben, denn sonst wird es so einen Pseudo-Kompromiss von Putin einfach nicht geben. Das ist ja gar nichts, was er den USA jetzt anbietet. Der Druck ist erst wieder bei der Ukraine, die mit einem Dealmaker Trump wohl weiterleben wird müssen.
Ich würde gerne ein Thema kurz ansprechen, das vielleicht auch zu diesen Zugeständnissen passt, die die USA offenbar an Russland machen, jetzt aber vermutlich nichts direkt mit dem Deal zu tun hat. Heute Mittwoch wurde nämlich bekannt, dass die USA angeblich ein Programm eingestellt haben, das von Russland verschleppte ukrainische Kinder dokumentiert hat oder sogar versucht hat, diesen nachzuspüren. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
Tatsächlich haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Yale University an der US-Ostküste einen Brief an den Außenminister Marco Rubio geschrieben, weil sie offenbar nicht mehr die nötigen Informationen haben, mit denen sie zuvor die von Russland entführten Kinder irgendwie tracken konnten. Das heißt, diese Leute wussten circa, wo sich diese Kinder, wir reden von ein paar Tausend, befinden. Natürlich nicht, wie es ihnen geht, aber zumindest, wo sie sich aufhalten innerhalb der Russischen Föderation. Und offenbar wurde das jetzt gestoppt von den USA. Warum, wissen wir nicht, das ist noch ganz viel unklar in dieser Causa. Was aber schon klar ist, ist, dass zum Beispiel eine Rückholung dieser Kinder aus Russland in die Ukraine für Trump ein ganz klar, ganz einfaches Mittel gewesen wäre, von Russland ein Zeichen des guten Willens zu erreichen. Das wäre ein klassischer Schritt, den Trump hätte verlangen können, um von Putin irgendwas zu bekommen. Aber nicht einmal das hat er gemacht. Ob er es nicht gemacht hat oder nicht geschafft, wissen wir nicht. Fest steht, dass die Kinder, die von russischen Truppen entführt wurden und jetzt irgendwo in Russland ein Leben als Russin und Russe führen müssen, obwohl sie eigentlich ukrainische Kinder sind, fern von den Eltern, die sind weiterhin dort und jetzt scheint es ihm so, als würde ihr Schicksal noch weiter in Vergessenheit geraten, wenn man sie nicht mehr tracken kann.
Flo, ich muss sagen, es bleibt da bei allem so ein bisschen dieses bittere Gefühl, dass sich Wladimir Putin einfach alles erlauben kann. Er ist der Aggressor in diesem Krieg und trotzdem gibt es irgendwie niemanden, der ihm da genügend Druck machen kann, um ihm irgendwie Einhalt zu gebieten. Wie kann das sein?
Ja, wir wissen eben nicht genau, was da im Hintergrund besprochen wurde. Eine mögliche Theorie, die man immer wieder hört, ist, dass Trump eigentlich die Ukraine ziemlich egal ist, dass es Trump eigentlich darum geht, Russland aus dem Bündnis mit China zu lösen, um dann am Ende gemeinsam mit Russland Druck auf China auszuüben. Das wird natürlich erklären, warum sich Trump dermaßen grotesk weich gibt gegenüber Putin. Denn Trump hätte natürlich Mittel, Druck auf Russland auszuüben, einerseits wirtschaftlich, mit Hilfe von Zöllen zum Beispiel oder Sanktionen. Dass das nicht allzu gut funktioniert, wissen wir, aber es gibt noch eine ganze Kaskade an Möglichkeiten, die die USA wirtschaftlich tun könnten, um Russland einzuhegen. Die USA könnten Russland auch militärisch unter Druck setzen, indem sie Waffen in die Ukraine schicken, die sie bisher nicht dorthin geschickt haben, indem sie die Reichweiten aufheben. Russland hat ein großes Interesse daran, dass die Ukraine Moskau nicht erreichen kann mit Mittel- bis Langstreckenwaffen. Das könnten die USA jederzeit aufheben, diese Beschränkung. Haben sie nicht gemacht. Das heißt, die USA hätten Druck, Mittel, um Putin zumindest zu größeren Kompromissen zu zwingen. Sie nutzen sie nur einfach nicht. Warum das so ist, würden wir, glaube ich, alle gern wissen, das ist die 1-Million-Euro-Frage, ob Trump irgendwie erpressbar ist von Russland, was ja immer wieder in Gerüchten gestreut wird. Auch das ist nicht belegt, wissen wir nicht. Dass Trump offenbar sich Putin näher fühlt als der Ukraine, ist irgendwie evident. Warum das so ist und warum er seine wirklich große Macht, die er hätte ausüben können, bisher nicht nutzt und nur die Ukraine einseitig erpresst, wir wissen es einfach nicht.
Was sagt denn eigentlich die Ukraine in Bezug auf dieses Gespräch, auf das ernüchternde Ergebnis?
Na, die Ukraine sagt das, was auch im Westen immer wieder gesagt wird. Russland hält sich an kein Abkommen. Jeder Waffenstillstand, der mit Wladimir Putin geschlossen wurde, hat dieser dann auch gebrochen. Wir erinnern uns zurück an 2014, 15, als der Krieg in der Ukraine eigentlich begonnen hat, nicht erst 2022. Da wurde der Waffenstillstand, der in Minsk ausgearbeitet wurde, schon nach 2 Tagen gebrochen. Die Ukraine traut Putin überhaupt nicht über den Weg, völlig verständlich angesichts der Geschichte der letzten Jahre. Nun muss aber trotzdem die Ukraine quasi gute Miene zum bösen Spiel machen und bittet Trump jetzt um ein Telefonat. Zelensky will seinerseits mit dem US-Präsidenten reden, um rauszufinden, was wurde da wirklich besprochen. Dieser Waffenstillstand, dieser Pseudo-Waffenstillstand, der da jetzt am Tisch liegt mit den 30 Tagen, der ist natürlich bei weitem nicht genug für die Ukraine. Die Ukraine würde mit diesem sogenannten Deal ja wieder erpresst werden. Die Ukraine könnte nicht sich neu ausrüsten mit Gerät, mit Waffen. Sie könnte auch keine neue Mobilisierung machen. Sie könnte also das Problem des Soldatenmangels nicht beheben in dieser quasi Ruhepause. Das ist alles kein Deal, der auch irgendwie nur auf die Ukraine zugeschnitten ist. Ganz im Gegenteil, dieser Deal, den Trump da gestern anzuleiern begonnen hat, der hilft wieder mal nur Putin. Die Ukraine ist natürlich hinter den Kulissen empört und im Vordergrund gibt man sich möglichst konziliant, um jetzt wieder Trump nicht allzu sehr zu verärgern. Eine ganz schwere Situation für Kiew.
Was Europa zu dem allen sagt, das scheint ja weder für Russland noch für die USA so richtig relevant zu sein. Es wirkt ein bisschen so, als würden sich diese zwei Mächte untereinander ausmachen, wie sie sich die Welt gestalten wollen. Hat Europa da wirklich keine Stimme?
Naja, Europa hat einfach sehr viele Stimmen. Das ist, glaube ich, mehr das Problem, als dass es keine hätte. Wir werden morgen am Donnerstag ja ein Treffen der EU mitverfolgen, wo es um einerseits die Wiederaufrüstung Europas geht, mit der man der russischen Bedrohung entgegentreten will, möglicherweise ohne die Hilfe der USA, die ja immer mehr abspringen unter Donald Trump. Andererseits geht es dort auch um die Hilfe für die Ukraine. Es geht darum, dass man neue Gelder lukriert für die Ukraine und dass man sich auch Gedanken macht, wie man einen Waffenstillstand, sofern er denn irgendwann mal kommen sollte, auch absichern könnte. In London treffen sich morgen gleichzeitig mehrere Dutzend Militärs aus ganz Europa in dieser sogenannten Koalition der Willigen, die ja nicht ohne Grund an den Irakkrieg 2003 erinnert. Dort will man Wege finden, wie Keir Starmer, der britische Premier, und Emmanuel Macron, der französische Präsident, die von denen vorgeschlagene sogenannte Friedenstruppe auf die Beine stellen könnte. Es geht da darum, dass europäische Länder sich bereit erklären, Truppen in die Ukraine zu entsenden, sofern es dann mal zu einem Waffenstillstand kommt, um einerseits diesen Waffenstillstand zu überwachen und andererseits eine Abschreckungsmacht gegen Russland dort in der Ukraine zu installieren. Eigentlich wollte man dafür die Amerikaner ja im Boot haben, die dann ihren sogenannten Backstop, ein Begriff aus der Brexit-Welt, installieren könnten, mithilfe ihrer Luftwaffe, mithilfe ihrer, notfalls auch ihres atomaren Schutzschirmes. Aber nachdem die USA jetzt weg sind, muss das Europa wohl alleine machen. Und weil das eine sehr, sehr große, wenn nicht sogar zu große Aufgabe ist, haben sich jetzt dem Macron und Starmer als die Willigen herauskristallisiert, die als Regierungs- und Staatschefs ihrer großen Länder, ihrer nuklear bewaffneten Länder, da den ersten Schritt gehen wollen. Wie viele Länder dann mitmachen, es sollen angeblich an die 30 sein, ist im Moment noch nicht klar. Deutschland steht sehr auf der Bremse, Italien steht auf der Bremse. Welche Länder das dann am Ende sind, weiß man nicht. Es könnte sein, dass die Türkei sich engagiert. Am Ende könnte es auch eine ganz andere Truppe werden, eine außereuropäische Truppe, die für Putin noch viel bequemer wäre als eine Truppe, die aus europäischen NATO-Ländern geformt wird. Das Problem von Europa ist im Moment nicht, dass es keine Stimme hat, sondern dass es ein bisschen zu viele Stimmen hat und keine, die Russland wirklich ernst nimmt und Trump auch nicht.
Was würdest du dann sagen, wie es jetzt weitergeht? Hat dieses Telefonat irgendetwas verändert?
Ich würde nicht sagen, dass dieses Telefonat irgendwas verändert hat. Das ist vielleicht eine Illusion zusammengebrochen, dass Trump am Ende, das stabile Genie, als das er ja bekannt ist, doch noch etwas Gutes für die Ukraine im Schilde führt. Ich glaube, das ist einfach nicht so. Wir wissen jetzt, dass Trump kaum Druck ausüben kann auf Putin. Putin ist der viel gewieftere Taktiker. Er kann ganz einfach jetzt auf Zeit spielen. Dieses Telefonat hat 2,5 Stunden gedauert. In Wahrheit wäre das halt die Gelegenheit gewesen, da Putin zu irgendwelchen Konzessionen zu zwingen. Zumindest es zu versuchen, aber offenbar hat Trump nicht mal versucht. Denn das, was rausgekommen ist, wenn er es wirklich versucht hätte, wäre das noch peinlicher, als es eh schon ist für Trump. verändert hat dieses Gespräch nichts. Wir hoffen mal, dass zumindest die ukrainische Infrastruktur sich ein wenig erholt. Aber wahrscheinlich ist diese Hoffnung angesichts von Wladimir Putin auch höchst übertrieben.
Das heißt, wir blicken morgen auf jeden Fall mal auf die EU, auf Großbritannien und schauen, was da herauskommt. Vielen Dank dir, Florian Niederndorfer, für deine heutigen Einschätzungen.
Sehr gerne.
Hier kommen gleich noch weitere Meldungen vom Tag. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard gern unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder Abonnent oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Handyverbot und Orientierungsklassen für Geflüchtete. Die Bundesregierung hat sich auf erste Änderungen im Schulsystem geeinigt. Mit 1. Mai soll bundesweit ein Handyverbot in den ersten 8 Schulstufen in Kraft treten. Ausnahmen können Schulen selbst festlegen, zum Beispiel wenn das Smartphone im Unterricht genutzt wird. Parallel soll die digitale Bildung an den Schulen forciert werden, sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS am Mittwoch. Die sogenannten Orientierungsklassen für geflüchtete Kinder und Jugendliche soll es in Zukunft nicht nur in Wien und Vorarlberg geben, sondern ebenfalls bundesweit. Geflüchtete SchülerInnen verbringen dort die erste Zeit in der Schule. Sobald sie dann genügend Deutschkenntnisse und Grundfertigkeiten für den Schulbesuch haben, sollen sie in Regel- oder Förderklassen kommen. Zweitens, in der Türkei wurde der Bürgermeister von Istanbul verhaftet. Ekrem İmamoğlu gehört zur sozialdemokratischen CHP und gilt als Konkurrent für den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. İmamoğlu werden Korruption, die Führung einer kriminellen Organisation und die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl hätte er in den kommenden Tagen eigentlich zum Kandidaten der Sozialdemokraten gewählt werden sollen. Die Partei spricht deshalb von einem Putschversuch. Die türkischen Behörden haben vorübergehend soziale Medien stark eingeschränkt und Demonstrationen verboten, offenbar um Proteste gegen die Festnahme zu verhindern. Und drittens, Speed in Read. Wer die Standard-Push-Nachrichten auf seinem Handy aktiviert hat, der wurde heute Morgen von dieser klingenden Schlagzeile geweckt. Dahinter steckt eine neue Abwasseranalyse, bei der Drogenkonsum in Österreich im Fokus stand. Und diese zeigt, Speed, also Amphetamin, wird am häufigsten in Ried im Innkreis konsumiert. In Kufstein ist dagegen der Kokainverbrauch am höchsten. Wien führt bei Cannabis. Alkohol und Nikotin wird in Gesamtösterreich etwa gleich viel konsumiert. Details zu dieser Studie und alles Weitere zum Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Die Website schaut heute übrigens etwas anders aus. Der Standard ging nämlich vor 30 Jahren erstmals online. Das feiern wir heute mit entsprechender Aufmachung und vielen verschiedenen Artikeln über die Geschichte von derstandard.at. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt und Sie es noch nicht haben, dann abonnieren Sie den Podcast am besten, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns auch immer über nette Kommentare oder Likes auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Papa, und bis zum nächsten Mal.